Wir haben eine sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder nach dieser längeren Pause. Ich dachte, wir werden die Vorlesung heute vielleicht bei frühlingshaftem Wetter in einem Biergarten fortsetzen. Wenn man so hinausschaut, wäre das allerdings nicht rätlich. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass wir in dem Jahr jemals in einem Biergarten sitzen werden, so wird das Wetter sich entwickeln. Nichtsdestotrotz setzen wir fort, beziehungsweise darf ich, um Ihnen den Anschluss zu erleichtern, ich meine nicht im politischen Sinn natürlich, der Anschluss zu den bisherigen Vorlesungen etwas ausführlicher noch die wichtigsten Punkte, die bisher besprochen worden sind, wiederholen. Es ging mir darum, aufzuzeigen, dass die Biologie unter den Naturwissenschaften einen gewissen besonderen Status einnimmt, nicht weil sie besser oder irgendwie in einem moralischen Sinne besser wäre als andere Wissenschaften, sondern weil sie aufgrund ihrer Objekte, der Vielfalt und Komplexität der Lebewesen auch besonderer Herangehensweisen, Vorgehensweisen, Methoden bedarf. Die Biologie ist die umfassendste aller Naturwissenschaften, auch die umfassendste aller Wissenschaften überhaupt, was sie ganz einfach aufgrund der Anzahl der Vielfalt ihrer Objekte ergibt, die die Biologie zu überblicken hat. Das wäre so gewaltig. Sie denken nochmal an die Millionen von Organismenarten, die derzeit existieren und viele, viele Millionen, die ausgestorben sind und die in der Paläobiologie zu rekonstruieren versucht werden. Dann sind Lebewesen eben auch ungemein komplex. Wir haben zu Beginn der Vorlesung auch einige Unterschiede an Kriterien festgelegt, wonach die Lebewesen sich eindeutig von allen übrigen nicht belebten Objekten unterscheiden lassen. Ein einfaches Bakterium schon ist ungleich komplexer als irgendein anorganisches Gebilde, irgendein Kristall, ein Stein oder was auch immer. Nicht zu reden von hochkomplexen Organismen, wie sie Primaten oder wir Menschen etwa darstellen. Nachdem alle Lebewesen historisch geworden sind, Stichwort Evolution, sie im Laufe mehr oder weniger langer Zeiträume entwickelt haben, spielt in der Biologie, anders als etwa in der Physik oder Chemie, die Methode der historischen Rekonstruktion eine ganz bestimmte Rolle. Und damit ist die Biologie in einer ganz ähnlichen Situation wie die Geschichtswissenschaften, Archäologie und allgemeine, aber auch spezielle Geschichte, die es mit Vorgängen zu tun haben, für die es erstens keine Augenzeugen gibt, die zweitens nicht unmittelbar beobachtet werden können und die drittens nicht im Experiment nachgemacht werden können. Hier gibt es also nur, wie gesagt, die Rekonstruktion, die historische, geschichtliche Rekonstruktion anhand des vorliegenden Quellenmaterials. Das sind in der Archäologie natürlich Bauwerke und Schriften und so weiter, in der Biologie, in der Paläontologie sind das Fossilien zum Beispiel, aber auch dann die rezenten Organismen, mit denen Fossile verglichen werden können. Und so wird durch die historische Rekonstruktion ein Mosaikstein an das andere geknüpft. Und wenn man Glück hat, hat man dann am Ende auch eine mehr oder weniger gute oder sehr gute Kenntnis der historischen Abläufe. Immer wieder natürlich mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor. Wenn Sie etwa denken an die Evolutionsgeschichte des Menschen, in den letzten 30, 40 Jahren, der Erforschungsgeschichte unserer Evolution hernehmen, dann hat sich da also im Detail ungemein viel verändert, aufgrund der eigentlich ständigen, in den letzten 20 Jahren ständigen neuen Fossilfunde, hat sich das Gesamtbild von unserer Stammesgeschichte immer wieder etwas verändert und es ist anzunehmen, dass sich das auch in Zukunft noch verändern wird, sodass wir also zwar im Großen und Ganzen die wichtigen Linien unsere Abstammungsgeschichte kennen, aber im Detail immer wieder mit Überraschungen rechnen müssen und hier wird das Gesamtbild wahrscheinlich überhaupt nie wirklich vollständig sein. Also damit müssen wir in diesem Bereich leben, aber die historische Rekonstruktion insgesamt ist nicht weniger wert methodisch als Experimente in der Physik und so weiter. Wir haben dann in der Biologie neben der historischen Rekonstruktion als Methoden vor allem die Beobachtung und die Beschreibung als sehr wesentlich hervorzuheben die Beobachtung von Lebewesen und die Beschreibung dessen, wie sie aufgebaut sind, wie sie ausschauen, was sie machen und so weiter. Diese Methoden werden vielfach als nicht exakt angesehen, im Vergleich mit den experimentellen Methoden. Auf der anderen Seite, was heißt schon exakt, da kann man lang drüber streiten, wenn Sie theoretische Physiker fragen, werden die sagen, in der Physik gibt es auch nichts wirklich Exaktes. Also das ist eine Frage der Definition von Exaktheit bzw. Genauigkeit. Dann haben wir noch auf den Vergleich hinzuweisen, die Methode des Vergleichs. Das Erfassen von Ähnlichkeiten und die Möglichkeit, hinter den Ähnlichkeiten gemeinsame Ursachen, gemeinsame Gesetzmäßigkeiten zu erblicken. Und schließlich, damit zusammenhängend, der Analogieschluss. Die Analogie, das Erkennen von Ähnlichkeiten und der Schluss, dass aufgrund vorliegender Ähnlichkeiten eben auch gleiche Gesetzmäßigkeiten gegeben sein werden. Der Analogieschluss ist nicht unproblematisch, weil er auch in die Irre leiten kann. Ein einfaches Beispiel aus der Geschichte der Zoologie. Es gibt unter den Amphibien eine weniger bekannte Gruppe, die sogenannten Blindwühlen. Das sind kleinere, wurmartige Lebewesen, die meines Wissens nicht hierzulande, aber nur in den südasiatischen Tropen vorkommen. Als man diese Tiere entdeckt hat, dachte man, das sind Regenwürmer. Sie schauen genauso aus. Also Analogie vom Aussehen, der Schluss, das wird eine Art von Regenwürmer sein. Der Schluss war völlig falsch. Erst bei genauer Hinsicht, als man die Bewegungsformen dieser Tiere entdeckt, gesehen und bemerkt hat, dass diese etwas anders fortbewegen als Regenwürmer, man sieht dann genauer untersuchen, das sind Wirbeltiere und keine Regenwürmer. Also, dieses und eben viele Beispiele zeigt, dass das Erkennen von bloßen Ähnlichkeiten und der darauf beruhende Analogieschluss vor allem auch in die Irre leiten können. Nicht alles, was einander ähnlich ist, muss auch gewissermaßen Gleiches repräsentieren, muss die gleiche Geschichte haben und so weiter. Denn zwischen Amphibien und Regenwürmern gibt es natürlich stammesgeschichtliche, so kilometerweite, wenn Sie so wollen, Distanzen. Wichtig ist noch, das habe ich schon einmal, glaube ich, zumindest betont, dass alle Gesetzmäßigkeiten, die in der Biologie, oder die meisten Gesetzmäßigkeiten, die in der Biologie beschrieben werden können, statistische Gesetze sind oder Wahrscheinlichkeitsgesetze. Keine strikt deterministischen Gesetze. Deterministische Gesetze sind solche, wie zum Beispiel, wir haben eine schiefe Ebene, eine bergab führende Straße, oben liegt eine Kugel, sie lassen die Kugel fallen, was wird die Kugel nach unten rollen. Das ist deterministisch, da gibt es keine Alternativen. Es ist ein eindeutiges Gesetz, bei schiefen, bergab führenden Straßen, was auch immer, wird eine Kugel nach unten rollen. Da gibt es nicht die Möglichkeit, sie wird vielleicht hinaufrollen oder irgendwie zur Seite und so weiter. Das ist deterministisch, das ist eindeutig festgelegt. Nicht eindeutig festgelegt sind eben die Verhaltensweisen von Lebewesen, da gibt es immer wieder Alternativen. So, bleiben wir jetzt bei dem Aspekt Determinismus, Alternativen und so weiter und machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Die Person X hat, sagen wir, am 20. August 2008 ein Auto gekauft. Die Person Y weiß nichts von X, sind einander nie begegnet, die kennen einander nichts, haben miteinander nichts zu tun. Die Person Y ist am 15.05. zum Beispiel im Jahre 2009 in die Wohngegend von X übersiedelt. Das weiß ich, vom 7. in den 9. Bezirk. Und wohnt also seither, wohnt in der gleichen Straße wie X. Nun ist am 30.01.2010 Y von X mit dem Auto überfahren worden und war tot. Frage, wann war dieses Ereignis determiniert? Als X ein Auto gekauft hat, als Y in die Wohngegend von X übersiedelt ist oder erst an diesem für Y traurigen, tragischen 30.01. Was meinen Sie? Wann war das Ereignis festgelegt? Oder war es überhaupt festgelegt? Da gibt es Vorschläge.
Im Augenblick, was passiert ist.
Bitte?
Im Augenblick, was passiert ist.
Okay, wäre eine Möglichkeit.
Nein, das hat überhaupt nicht passieren müssen.
Bitte?
Das hat überhaupt nicht passieren müssen.
Das ist richtig. Es hat nicht passieren müssen, aber es ist passiert, da kann man nichts machen. Nein. Und es ist natürlich zumindest interessant, sich zu überlegen, was da für Kausalketten gewissermaßen zusammengekommen sind, dass an diesem verhängnisvollen 30.01. Y durch X aus der Natur hinausgewiesen wurde. Man könnte natürlich das Ganze ad infinitum zurückführen und sagen, also was weiß ich, X kam am 3.01. des Jahres 1970 zur Welt, das war vielleicht damals schon determiniert, dass Jahrzehnte später jemand überfahren wird. Man könnte noch weitergehen, also seine Eltern sind dann und dann zur Welt gekommen und waren vielleicht Nazis, da war schon einiges determiniert und so weiter und so weiter. Und das bringt uns natürlich am Ende nirgendwo hin, denn dann sind wir irgendwann beim Asteroideneinschlag vor 65 Millionen Jahren. Wird ja nicht eingeschlagen, wären die Saurier nicht ausgestorben, dann gäbe es keine Primaten, gäbe es keine Menschen, dann gäbe es keine Autos und so weiter. Gut, bleiben wir in diesem überschaubaren Zeitraum. Zunächst einmal können wir überlegen, unter welchen Umständen das nicht, weil Sie sagen, das hat nicht passieren müssen, Sie haben schon recht, unter welchen Umständen aber wäre es nicht passiert. Also da kann man natürlich jetzt, da muss man nicht weit ausholen, da können wir am 30.01. bleiben, wenn der Unfall, sagen wir, am Nachmittag um 16 Uhr passiert ist, hätte es vorher zahlreiche Möglichkeiten gegeben, dass er nicht passiert ist. Wenn zum Beispiel Y an dem Tag starken Durchfall gehabt hätte, hätte er die Wohnung vermutlich nicht verlassen. Es war unangenehm, das Ereignis des Durchfalls, aber für ihn lebensrettend. Hätte X beim Hinausgehen in die Garage bemerkt, er hat keinen Reisepass oder auch Führerschein vergessen, wäre nochmal in die Wohnung gegangen, dann wäre der Zeitraum ausreichend, Y wäre inzwischen weiter gewesen und er wäre nicht überfahren worden. Und so können Sie also eine ganze Reihe von Ereignissen, Dingen, von Möglichkeiten sich ausdenken, die dazu geführt hätten, dass der Unfall nicht passiert wäre. Es hätte auch sein können, dass an dem Tag das Auto von X gestreikt hat, das nicht gestartet hat und irgendwas, da wäre gar nicht gefahren. Dann hätte Y nichts davon gewusst und wäre immer noch am Leben. Es hätte auch sein können, dass X krank war an dem Tag und nicht hinausging und so weiter und so weiter. Das heißt, es hat also nicht passieren müssen. Es ist für uns natürlich die Frage immer wieder interessant, warum passieren dann Dinge, wenn sie nicht passieren müssen. Das muss ja gesetzmäßig, das muss ja alles eine Ursache haben, wenn wir nicht daran glauben, dass irgendwo höhere Kräfte ganz plötzlich einschlagen und dann jemanden überfahren lassen oder irgendetwas. Das ist jetzt eine eigentlich typische Fragestellung, die es in der Biologie, also nicht nur bei Autounfällen, das sind ja weniger biologisch relevante Ereignisse, zumindest nicht nur. Sie haben immer Vorgänge, eben auch historisch Vorgänge, die passiert sind, wenn wir im Nachhinein sagen, ja, das ist eben so und so geschehen, die aber vielleicht anders hätten verlaufen können. Ich will natürlich der Historiker kommen und sagen, bitte, die Frage, was gewesen wäre, wenn, ist ja in der Geschichte nicht zulässig. Wir müssen uns daran halten, was überhaupt de facto passiert ist, was wir sowieso nur mitunter mit großer Mühe rekonstruieren können, und da soll man da darüber diskutieren, was wäre gewesen, hätte man Hitler im Jahr 1905 bereits erschossen, dann wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen, das ist anzunehmen. Was wäre gewesen, wenn Napoleon überhaupt nie zur Welt gekommen wäre oder schon als Kind gestorben wäre, ja, wäre auch einiges in Europa zumindest anders verlaufen und so weiter. Aber das bringt uns nicht weiter, er kam zur Welt, hat in Europa in die Kriege gestürzt und so weiter und so weiter. Die Frage nach den Gesetzmäßigkeiten ist aber natürlich nicht nur psychologisch, auch ist wissenschaftliche Erkenntnis theoretisch von großem Interesse. Und wir fragen uns eben, gibt es überhaupt so etwas wie deterministische Gesetze? Das Weiße mit der Kugel zeigt, natürlich gibt es solche Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Vorgänge können sich nicht anders abspielen unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Es gibt eine ganze Reihe von physikalischen Grundgesetzen, die für alle Objekte auf diesem Planeten, wohl auch auf anderen, unter gleichen Umständen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen absolute Gültigkeit haben. Zum freien Fall gibt es keine Alternative oder zum Rollen einer Kugel und so weiter. Gravitationsgesetz, Fallgesetz etc. sind deterministische Gesetze, die keine Alternativen zulassen. In diesem Fall natürlich, wie angedeutet, gäbe es eine ganze Reihe von Alternativen, denn es war, wenn wir nicht zum Vorsehenden glauben wollen, weder am 20.08. ist meine Antwort darauf zu geben, noch am 15.05. noch irgendwann dazwischen determiniert, dass der da am 30.01. überfahren werden wird. Nicht einmal in der Früh oder am Vormittag des gleichen Tages, wenn, wie gesagt, der Unfall am Nachmittag um 16 Uhr passiert ist, stand es schon fest, dass der Unfall passieren wird. Da hätte es noch eine ganze Reihe von, wie gesagt, Möglichkeiten gegeben, dem aufzuweichen. Hätte Y überhaupt gewusst, dass X ein Auto gekauft hat und dass er in der gleichen Straße lebt und vielleicht kein guter Autofahrer ist, hätte er sich ja ganz anders verhalten. Da wäre er vorsichtiger gewesen, hätte er vielleicht auch überlebt. In der Biologie sagen wir es und natürlich auch in den Sozialwissenschaften, überall wo Lebewesen, in dem Fall Menschen, aktiv sind, nicht nur allein mit statistischen und Wahrscheinlichkeitsaussagen bzw. Gesetzen zu tun, sondern mit Gesetzmäßigkeiten, die keine deterministischen Vorgänge beschreiben. Also meiner Meinung nach ist kein Ereignis wie dieses, nicht wahr, ein Autounfall oder irgendetwas, im Vorhinein determiniert, sondern die Folge von mitunter zufälligen Konstellationen, die Folge von Überschneidungen, von Kausalität, für die es grundsätzlich sehr viele Möglichkeiten gibt. Wenn Sie auf der Straße jemanden treffen, was für ein Zufall, ja, Zufall natürlich, aber Ihre Wege haben sich gekreuzt, jeder von Ihnen hatte irgendein bestimmtes Ziel vor Augen und im Moment der Kreuzung der Wege kann man sagen, ja, das war offenbar determiniert, weil ich wollte auch dorthin gehen. Auf der anderen Seite aber war es doch nicht determiniert. Es gäbe wieder viele Möglichkeiten, dass ich nicht dorthin gegangen wäre. Damit bin ich wieder zurück bei der Exaktheit und der Genauigkeit biologischer Aussagen bzw. Gesetzmäßigkeiten. Es gibt keine Möglichkeit, so ein Ereignis wie das hier konstruierte, aber leider auch täglich tatsächlich vorkommende, im Vorhinein in bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu pressen. Hier müssen wir sagen, so wie in der gesamten Evolutionsgeschichte, unzählige Ereignisse sind passiert, die nicht vorgesehen, die nicht determiniert waren. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wo wir wiederum von diesem Beispiel ausgehen dürfen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem die und die Konstellationen, zufällig oder wie auch immer, sozusagen erfüllt sind, da geht es tatsächlich nicht mehr anders. Das heißt, wenn da Y die Straße überquert hat bei Rot und X eine bestimmte Geschwindigkeit in seinem Auto gehabt hat, konnte er nicht mehr effektiv bremsen, das heißt, innerhalb von Sekunden war dann das Ereignis determiniert. Am Ende gab es dann keinen Ausweg mehr. Das kann man jetzt natürlich, obwohl das vergleichsweise ein sehr einfaches Beispiel ist, übertragen auf die historischen Prozesse in der Evolutionsgeschichte oder in der Geschichte überhaupt, also Menschheitsgeschichte. Dass die Saurier ausgestorben sind, war nicht vorgesehen. Es gab auch keine Menschen, die damals irgendwas planen oder voraussagen konnten, aber ein Asteroid ist eingeschlagen, das ist heute hinreichend bewiesen. So etwas passiert im Weltall, was weiß ich, wie oft, wahrscheinlich sehr oft, wenn man das gesamte Universum nimmt, aber dass gerade ein Planet, also die Erde in dem Fall, getroffen wird, ist wiederum sehr unwahrscheinlich. Na gut, dann ist es passiert, dann sind die also im Laufe von 1 Million Jahren ungefähr ausgestorben, die Saurier. Es hätte so bleiben können, es liegt aber nicht dabei, die damals schon existierenden Säugetiere kamen gewissermaßen zur Entfaltung, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn die Saurier geblieben wären, weil die nachweislich praktisch alle Nischen, ökologischen Nischen auf dem Festland, im Wasser, sogar in der Luft, besetzt hatten. Und da hätten die Säugetiere keine allzu großen Chancen gehabt, sich da zu großen Tieren zu entwickeln. Primaten, die dann letztendlich zu Menschen geführt haben, wären mit einer Sicherheit, wenn es der Wahrscheinlichkeit in ihrer Evolution hätten sich mit Sicherheit, wenn es der Wahrscheinlichkeit nicht so entfaltet, wie das der Fall war, nachdem die Saurier weg waren. Es ist insoweit ein interessantes Beispiel, weil auf der einen Seite niemand vorgesehen hat, dass die aussterben müssen, weil auf der anderen Seite die aussterben aber, tatsächlich die Evolution eine ganz neue Bahn gekommen ist. Was ich damit sagen wollte, ist einfach Folgendes. Zwar gibt es keine deterministischen Gesetze, jetzt im Bereich des Lebendigen überhaupt, Evolution, aber das Ganze verläuft auch nicht völlig gesetzlos, unter Anführungszeichen, sondern nachdem verschiedene Konstellationen vorliegen, wie gesagt, zufällig oder nicht, ist ein Punkt erreicht, an dem es gar nicht mehr anders geht. Also insoweit kann man sagen, da gibt es so in der Biologie im Bereich des Lebenden tatsächlich auch so etwas wie deterministische Gesetzmäßigkeiten, die aber gleichsam immer erst im allerletzten Augenblick sozusagen wirksam werden, die nicht im Vorhinein feststellen. Wir werden auf Probleme dieser Art später noch zurückkommen, wenn wir etwa über Gehirn und Bewusstsein noch reden werden, das Problem des freien Willens und ähnliche Dinge, die aus der Sicht der Biologie heute lebhaft diskutiert werden. Also behalten Sie bitte diese Probleme im Auge. Es gibt keine durchgehenden deterministischen Gesetze, denen zufolge im Vorhinein alle Entwicklungsprozesse feststehen, zumindest alle großen Entwicklungsprozesse in der Evolutionsgeschichte. Auf der anderen Seite werden die ganzen Zufälle und so weiter auch immer wieder gewissermaßen gezügelt und es kommt eben ab einem gewissen Zeitpunkt, wie gesagt, wobei Punkt ist hier nicht wörtlich zu nehmen ist, zu Vorgängen, zu Ereignissen, die dann alle weiteren Ereignisse mitbestimmen. Und nachdem alle Vorgänge im Bereich des Lebens irreversibel sind, gibt es natürlich nie ein Zurück. Nicht nur die Evolution ist irreversibel, auch das Leben des Individuums ist irreversibel. Es kann nicht sein, dass irgendein Lebewesen, nicht nur ein Mensch, irgendein Tier zur Welt kommt und größer wird und erwachsen wird und immer älter wird und dann geht es die Entwicklung wieder zurück. Und am Ende ist er wieder ein Mutterleib, wenn es ein Säugetier ist. Also das gibt es nicht, wie ich ja nicht näher ausführen muss und wie man nicht extra beweisen muss. Insoweit kann man dann sich vorstellen, dass Bestimmungen, wenn man so will, Determinationen ab bestimmten Zeitpunkten tatsächlich vorliegen. Natürlich gibt es Gesetzmäßigkeiten, wenn wir so an die Entwicklung von Individuen denken, die gewissermaßen den Charakter von deterministischen Gesetzen im Vorhinein haben. Jedes Lebewesen ist sterblich. Es gibt also keine Lebewesen, die ewig leben. Ja, Einzeller, die sich nur durch einfache Zweiteilung fortpflanzen, buchstäblich vermehren, sterben in dem Sinne nicht. Aber gleichzeitig sind dann die zwei Individuen, die aus einem ursprünglichen Einzeller entstehen, ja nicht mehr identisch mit den ursprünglichen Lebewesen. Das heißt, was wir hier vor uns haben, ist auch eine Art Tod, wenn auch ein Tod ohne Leiche. Aber die Prozesse, also des Organismen, individuellen Organismen, so traurig uns das auch stimmen mag, sterblich sind, einschließlich des Menschen, die sind nun determiniert. Aber nicht im Detail für niemanden, für kein Lebewesen steht im Vorhinein fest, wie alt es wird. Da sind wir dann wieder bei statistischen, bei Wahrscheinlichkeitsaussagen. Es kann Hunde geben, die 25 Jahre alt werden, wenngleich die durchschnittliche Lebenserwartung von Hunden geringer liegt. Und bei Menschen gibt es einige, die ich weiß nicht, wie alt der Älteste meines derzeit ist, über 110 Jahre oder etwas. Das widerspricht zwar mit der durchschnittlichen Erwartung, ist aber durchaus im Bereich des Möglichen und bedarf keiner weiteren Spekulationen. Gut, soweit zu diesem Problem. Dann noch allgemein, bevor wir dann, wie gesagt, im Weiteren auf verschiedene philosophische Probleme eingehen, die von der Biologie gelöst werden können, noch ein paar allgemeine erkenntniswissenschaftstheoretische Bemerkungen zur Biologie, also insbesondere zur Biologie, zum Problem der Erklärung zunächst einmal. Alle Wissenschaft, zumal Naturwissenschaft, hat nicht nur Phänomene zu beschreiben und zu beobachten, sondern auch zu erklären. Ich habe zum letzten Mal, Sie erinnern sich, in der Geschichte unterschieden zwischen der beschreibenden Naturgeschichte und eben der Biologie als einer theoretisch begründeten Naturwissenschaft, die ausdrücklich die beobachteten, beobachtbaren, beschriebenen Phänomene auch erklären soll. Was ist eine wissenschaftliche Erklärung überhaupt? Schreiben wir zunächst mal umgekehrt, was ist keine wissenschaftliche Erklärung? Wenn mein beliebtes Beispiel, dann sind die Fragen, warum schlafen wir eigentlich? Wie kommt der Schlaf zustande? Und die Antwort, ja, wissen Sie, es gibt da die sogenannte Schlafkraft, nicht? Die vis dormitiva. Dann ist das keine wissenschaftliche Erklärung. Denn dann führe ich eine Größe ein, eine unbekannte Größe ein, die mir den Schlaf, das Phänomen des Schlafs nicht erklärt, sondern das Phänomen nur in den Bereich des Obskuren verschiebt. Das heißt also jetzt, für eine wissenschaftliche Erklärung, ganz allgemein, ob in der Physik, in der Chemie, in der Geologie, in der Biologie, gilt, sie darf nicht mit unbekannten Größen arbeiten. Sondern eine wissenschaftliche Erklärung ist immer das Zurückführen eines Phänomens, eines Ereignisses auf bereits Bekanntes, auf andere beschreibbare, erklärbare oder schon erklärte Phänomene. Das heißt, das Phänomen des Schlafs durch die Schlafkraft erklärt, ist keine Erklärung, da müssen wir uns schon was anderes anfallen lassen. Die Untersuchung des menschlichen Gehirns und verschiedene physiologische Vorgänge, die dann, übrigens ist die Frage, warum wir schlafen, gar nicht so einfach und gar nicht hundertprozentig noch beantwortet, aber sie ist einer grundsätzlichen Erklärung, wissenschaftlicher Erklärung zugänglich, die uns dann eben zeigt, ja, also wenn die und die Phänomene, Ereignisse im Gehirn oder im Blutkreislauf und so weiter gegeben sind und eintreten, dann neigt der Mensch oder auch ein Hund oder eine Katze dazu, einzuschlafen. Wir haben hier aber zumal in der Biologie vier verschiedene Erklärungstypen zu unterscheiden. Die erste Erklärungsart, die einfachste, ist die kausale Erklärung. Die ist auch für alle Naturwissenschaften gültig. Das ist die Erklärung von der Form, wenn A, dann B, wenn B, dann C, oder B geschieht, weil A. Zum Beispiel, sie zieht einen Hund in den Schwanz, der Hund beißt zu. Das ist kausal ganz klar erklärbar. Die Ursache, Zicken, Wirkung, Zubeißen. Wenn A, dann B. Oder umgekehrt gesagt, hat zugebissen, weil er gezickt wurde. Das sind Erklärungen, wie sie also Tausenden oder Millionen eigentlich vorliegen. Egal, was ein Lebewesen macht, kann man also eine überschaubare, kausale Erklärung finden. Nicht nur dafür, was Lebewesen machen, sondern auch, wie sie strukturiert sind und so weiter. Also wenn A, dann B. Oder wenn B, dann C und so weiter. Man will das hier gewissermaßen kausal ketten. Das heißt, die kausale Erklärung, anders gesagt, ist nichts weiter als die Analyse einer Ursache, einer direkten Ursache-Wirkung-Beziehung. Das wäre aber in der Biologie insgesamt noch nicht genug. Das würde also der Komplexität und der Individualität und der Einmaligkeit von biologischen Prozessen und so weiter nicht gerecht. Daher brauchen wir drei weitere Erklärungsformen. Und zwar die nächste die funktionale Erklärung. Ganz einfach ein Beispiel, eine funktionale Erklärung etwa unseres Gehörorgans, des Ohrs, schaut nicht mehr allein so aus, ja, wenn ich jetzt den Finger da hineinhalte, dann höre ich nicht. Das wäre eine kausale Erklärung, aber um das Ohr als solches zu erklären und zu verstehen, brauche ich nicht nur eine Kenntnis seiner ganzen inneren und äußeren Struktur, die Ohrmuschel und Gehörgänge und so weiter, sondern es interessiert auch, wie funktioniert das Ganze wirklich. Was muss da zusammenkommen, was sind da für Vorgänge, dass überhaupt der Vorgang des Hörens auftreten kann. Und drittens dann anschließend an die funktionale Erklärung haben wir die teleologische Erklärung oder besser teleonome Erklärung. Sie erinnern sich an diesen Unterschied. Also die Erklärung des Zwecks. Das ist eine Erklärungsform, die in den anderen Naturwissenschaften keine Rolle spielt. Physiker, Chemiker oder Astronomen interessieren sich nicht für die Zweckmäßigkeit von physikalischen Vorgängen oder chemischen Vorgängen und so weiter. Während in der Biologie der Zweck, wir haben das schon betont, eine ganz wichtige Bedeutung hat. Um beim Ohr zu bleiben, über die funktionale Erklärung hinaus, also darüber hinaus, wie das Ohr funktioniert, bedeutet die zweckmäßige Erklärung, die Erklärung seines Zwecks, eben die Einsicht, wenn Sie so wollen, darin, inwieweit das Ohr dem Gesamtorganismus dient. Welchen Zweck erfüllt das Ohr im Gesamtorganismus? Gut, da ist natürlich auch relativ leicht zu beantworten. Es erfüllt den Zweck, dass der Organismus hört und das er hört, hat eben den Zweck, dass er sich vor Gefahr schützen kann, dass er rechtzeitig Gefahr wittert und so weiter und so weiter. Aber diese Erklärung ist schon relativ sehr komplex. Sie bedarf nicht nur einer genauen Kenntnis der Struktur und der Funktion des Einzelorganes Ohr, sie bedarf auch einer genauen Kenntnis des Gesamtorganismus. Zweckmäßig kann ich immer nur erklären in einem bestimmten Bezugsrahmen. Der Zweck ist immer in Bezug auf etwas. Und viertens schließlich, da komme ich zurück auf heute auch schon wiederholt gesagt, ist die historische Erklärung, die dann über all das hinaus die Frage beantwortet, ja, wie kam es überhaupt in der Geschichte dazu, das Lebewesen mit Ohren existieren, das Lebewesen hören können und so weiter und so weiter. Und überhaupt, die Erklärung verschiedenster Strukturen ist nur auf der Basis der Geschichte möglich. Wenn Sie an unseren Blinddarm denken, Appendix besser gesagt, dann könnte man sich dessen Existenz überhaupt nicht erklären, wüsste man nicht, dass der irgendwann in unserer Evolutionsgeschichte eine Funktion hatte. Also diese vier Erklärungsweisen oder Erklärungstypen sind wesentlich kausale, funktionale, teleologische und historische Erklärung, um die Gesamtheit, die Komplexität der Lebewesen und auch einzelner Organismen mit all ihren Strukturen, Funktionen und Verhaltensweisen zu erklären. Dann ein weiterer Punkt. Ausgehend davon, was wir über den Analogieschluss vorhin gesagt haben, dass also aus dem Vergleich, aus dem Vorliegen von Ähnlichkeiten Schlüsse gezogen werden können, komme ich jetzt zu einem Aspekt, der nur in der Biologie seine Bedeutung hat und nicht in anderen Naturwissenschaften, nämlich der Aspekt der Subjektivität. Aber ich darf oder sollte hier etwas weiter ausholen. Von der Wissenschaft im Allgemeinen wird gesagt oder postuliert, sie muss objektiv sein. Objektive Erkenntnis. Was aber heißt Objektivität? Wie objektiv kann wissenschaftliche Erkenntnis überhaupt sein? Das ist unabhängig von den einzelnen Disziplinen zunächst mal. Im klassischen Positivismus herrscht die Auffassung vor, es gibt eine strenge Subjekt-Objekt-Trennung. Das Objekt wird vom Subjekt objektiv erkannt. Der eigentliche Begründer des Positivismus und auch einer der Begründer der Soziologie, der Franzose Auguste Comte, meinte, dass die Wissenschaft insgesamt in ihrer Geschichte drei Stadien durchlaufen hat, oder noch weiter, das menschliche Denken insgesamt drei Stadien durchlaufen hat. Und das erste Stadium war das mythologische, das zweite das Stadium der Philosophie und das dritte das positive Stadium der Naturwissenschaften, die also aus allen Spekulationen herausgekommen sind und objektive Erkenntnis befördern. Ich glaube, ich brauche nicht ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Geschichte unseres Denkens so linear nicht verlaufen ist. Mythologien gibt es immer noch, Philosophen immer noch und zwar mehr als alle Zeiten zuvor. Sie sind also nicht von den Naturwissenschaften abgelöst worden. Gut, aber wie positiv, jetzt im Sinne von objektiver Erkenntnis, sind die Naturwissenschaften, wie objektiv kann wissenschaftliche Erkenntnis überhaupt sein und was heißt Objektivität? Ja, was ist objektiv? Was meinen Sie? Was heißt Objektivität? Und außerdem verwenden wir immer wieder auch im Alltag, bitte, seien Sie doch objektiv, nicht wahr? Bewerten Sie das objektiv, was meinen wir damit?
Vom Standpunkt des Objekts aus betrachtet.
Ja,
vom Standpunkt des Beobachters. Vom Standpunkt des Beobachters aus betrachtet.
Das ist Subjekt, vom übergeordneten Dritten aus.
Subjekt, Objektdifferenz gibt es
schon. Ja, ja. Also, ich kann gleich festhalten, die im positivistischen Sinne angenommene, strikte Trennung von Subjekt und Objekt ist nicht möglich. Es gibt keinen Wissenschaftler, auch keinen Physiker, nicht nur Biologen, und keinen Chemiker und keinen Astronomen, der tatsächlich seine Objekte, ob das Sterne oder Planeten sind, oder Bakterien oder Wildschweine, völlig voraussetzungslos, völlig ohne theoretische Vorerwartung, völlig ohne Vorurteile beobachtet. Das kann es nicht geben. Da müsste also der Mensch, der betreffende Wissenschaftler, gewissermaßen seine gesamten Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, ja, seinen gesamten Forscherdrang sozusagen ausschalten und sich nur auf das Objekt konzentrieren, ohne irgendetwas zu erwarten, ohne irgendwie eine bestimmte Theorie im Hinterkopf zu haben. Und das ist nicht möglich. Also in diesem Sinne können wir von keiner Naturwissenschaft, auch von keiner anderen Wissenschaft, Objektivität erwarten. Der Beobachter, ob das wie gesagt ein Astronom ist, ein Physiker, ein Biologe oder ein Soziologe oder was auch immer, ist nicht von den Objekten, die er beobachtet, vollkommen getrennt. Er ist vielmehr Teil der Objekte gewissermaßen. Und je näher die Objekte von ihrer Struktur her zum Beobachter selbst rücken, umso geringer wird die Distanz zwischen Beobachter und Objekt. Also gut, beim Astronomen kann man noch sagen, dass die Distanz nicht nur buchstäblich zwischen ihm und den Objekten sehr groß ist, sondern es sind tote Gegenstände, nicht so besondere Emotionalität, muss er ihnen gegenüber nicht entgegenbringen. Andererseits, man stelle sich vor, wie sich ein leidenschaftlicher Astronom freut, der in Ekstase gerät, wenn er einen neuen Planet oder einen neuen Stern entdeckt. Nicht? Also da wird dann die Beziehung zwischen Objekt und Subjekt sehr eng, gewissermaßen. Natürlich im Bereich der biologischen Wissenschaften, zumal dann der humanen Wissenschaften und dann einschließlich Soziologie und so weiter, ist der Beobachter, also das beobachtende Subjekt, ja ganz im Vorhinein schon eng mit den Objekten verbunden. Ein Soziologe kann ja nicht aus der Gesellschaft hinausspringen, in der er sich befindet, beziehungsweise die er untersucht. Wenn es sich um eine fremde Sozietät handelt, die er untersucht, hat er ja wiederum die Vorurteile, unter Anführungszeichen, von der Sozietät, aus der er herauskommt. So, also, falls ich anderes erwarten habe, muss ich Sie enttäuschen, es gibt keine objektive Wissenschaft in diesem strikten Sinne. Aber wir brauchen uns nicht so sehr an das Wort Objektivität oder Objektiv festhalten. Was für alle Wissenschaft gilt, ist das Postulat der Intersubjektivität. Also ersetzen Sie das in vielen älteren Lehrbüchern zur Wissenschaftlerin und so weiter vorzufindende Objektivitätspostulat durch das Postulat der Intersubjektivität. Was heißt das? Das ist ein komplex und sehr, sehr gelehrt klingendes Wort. Das heißt nichts anderes als, dass alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, Methoden, Theorien, Modelle, Resultate und so weiter intersubjektiv überprüft werden können müssen. Das heißt, es genügt nicht, dass irgendeiner sich irgendwas ausdenkt, sondern was er sich ausdenkt, muss er in einer Form sich ausgedacht und in einer Form präsentiert haben, dass zumindest diejenigen Leute, die sich mit dem betreffenden Fachgebiet beschäftigen und auskennen, seine Ergebnisse nachvollziehen können. Das gilt für alle Wissenschaften, von der Astronomie über die Geologie, Biologie, zur Geschichte und so weiter. Was als wissenschaftliche Erkenntnis ausgegeben wird, muss nachvollziehbar sein. Intersubjektiv prüfbar. Und da fallen dann jetzt umgekehrt im Negativen gewissermaßen gesagt, eine ganze Reihe von Aussagen oder Behauptungen aus dem Kanon wissenschaftlicher Aussagen heraus. Und so eine Behauptung oder Erklärung, wie gesagt, Schlaf kommt durch die Schlafkraft zustande, ist schon mal keine Wissenschaft. Denn sogar wenn es so wäre, kann das niemand nachvollziehen. Das ist die Schlafkraft, das kann man vergessen. Oder wenn jemand behauptet, ja, also die Anzahl der Sterne ist eine Primzahl, ja, schön. Das ist keine wissenschaftliche Behauptung. Zählt mal, wie lange werden wir da brauchen, bis wir alle abgezählt haben und dann können wir, so alt werden wir nicht und es gibt keine Methode, die die Zahl der Sterne eindeutig festlegen kann. Daher kann ich alles Mögliche behaupten, ich kann auch sagen, Sie können mir widersprechen, nein, das ist keine Primzahl, eine gerade Zahl ist es, ein dritter kannst du nein, die Anzahl der Sterne ist ganz klar eine ungerade Zahl, das kann ja gar nicht anders sein. Können Sie alles machen, nur sind das keine wissenschaftlichen Aussagen oder Behauptungen, weil es niemanden gibt, der das nachvollziehen kann. Über die Rolle des Subjekts werde ich dann noch etwas sagen, aber wenn jemand das etwa auch behauptet, bitte heute Nacht ist ihm die heilige Maria Mutter Gottes erschienen, ja gut, was soll ich dazu sagen? Ein Phantasten von der Realität allmählich entfernt. Ich kann das nicht nachprüfen. Ja, gut, also ich würde sagen, also der bedenklich in dem Zustand sich der befindet ist, aber sogar wenn ich daran glauben würde, dass irgendwie so ein Traum die Mutter Gottes erschienen ist, könnte weder ich noch sonst irgendjemand das nachvollziehen. Der kann alles Mögliche da behaupten, was ihm erschienen ist, im Traum oder auch in dem Wachzustand. Es gibt ja Leute, denen auch im Wachzustand einiges erscheint, aber das können wir nicht nachvollziehen. Das sind subjektive Erlebnisse, die also keine wissenschaftliche Herangehensweise, keine intersubjektive Herangehensweise ermöglichen. Zur gleichen betrifft natürlich auch ästhetisches Empfinden. Sie finden irgendetwas als schön, ich kann sagen, nein, das ist ja das Allerhässlichste, was ich je gesehen habe. Da kann man da endlos drüber streiten. Wir werden aber keine objektive im Sinne einer intersubjektiven Erkenntnis gewinnen, weil ich Ihnen nichts vorschreiben kann, was Sie als schön empfinden, Sie mir nicht vorschreiben können, was ich als hässlich empfinde. Und so kann man da brauchen wir gar nicht endlos drüber zu streiten. Das sind Dinge, die intersubjektiv nicht nachvollziehbar sind. Das heißt, diese, und Sie können sich eine ganze Reihe anderer Behauptungen, Theorien oder Erscheinungen und so weiter ausdenken, die fallen aus der Wissenschaft hinaus. Das heißt nicht, dass es Phänomene geben mag, die der Wissenschaft derzeit überhaupt nicht zugänglich sind, aber eines Tages zugänglich wären. Daher sollte man also nicht alles im Vorhinein als Spinnerei abtun. Manches kann ja vielleicht noch eine angemessene wissenschaftliche Erklärung finden, wenn Sie etwa denken an parapsychologische Phänomene und so weiter. Wer weiß. Also, objektive Wissenschaft in dem strengen Sinne des ein Objekt, dass ein Subjekt, ein beobachtendes Subjekt, ist exakt getrennt ist von den zu beobachtenden Objekten und diese also ohne jede Vorauskenntnis, ohne Vorausurteile und so weiter untersucht, gibt es nicht. Aber es gibt das Kriterium, das Postulat für jede Wissenschaft, dass ihre Methoden, Erkenntnisse und so weiter intersubjektiv prüfbar sein müssen. Also irgendein einsamer Robinson Crusoe auf einer ebenso einsamen Insel kann eine wunderbare Theorie sich ausdenken über die Entstehung des Universums, aber es, wenn niemand da ist, dem man das mitteilen kann, wenn niemand da ist, mit dem man darüber diskutieren kann, wenn es niemanden gibt, der das überprüfen kann, wird sogar das am Ende keine wissenschaftliche Erkenntnis sein. So stichhaltig ist eine Theorie auch sein mag. Bitte schön.
Hat nicht die Psychologie schon gewisse Probleme?
Was meinen Sie?
Ja, mit dieser Exaktheit, mit dieser Intersubjektivität.
Ja, ich behaupte nicht mehr, als dass grundsätzlich Wissenschaft nicht von einem Individuum jetzt betrieben wird, sondern immer auch von anderen kontrolliert wird sozusagen. Also Wissenschaft ist ein kollektives Unternehmen, was ja nicht heißt, dass einzelne Ideen immer nur von Individuen natürlich geboren werden, aber es genügt nicht, dass, wie gesagt, irgendetwas zu ersinnen, wenn das niemand kontrollieren kann. Ich behaupte nicht, dass es immer funktioniert. Das ist eine andere Sache. Ja. Also da können wir da wieder darüber diskutieren. Aber grundsätzlich muss die Möglichkeit bestehen, wenn ich irgendein Ergebnis habe, das zu prüfen. Ich habe zum letzten Mal, wenn Sie sich erinnern, auf einen Entwicklungsbiologen hingewiesen, den Karl Ilmensee, der da unter Fälschungsverdacht stand und so weiter. Und das war eben ein Fall, wo man seine Ergebnisse, jedenfalls mit den Methoden, die er angegeben hat, nicht nachvollziehen konnte. Jetzt kann man dann natürlich konkret darüber streiten, ist der Mann genial und hat das etwas einmalig gemacht durch einen großen Zufall oder einen Geistesblitz, wozu eben der Rest der Menschheit noch nicht fähig ist, sondern erst in 100 Jahren vielleicht fähig sein wird. Oder hat er einfach Glück gehabt, dass das gelungen ist? Andere haben eben das Glück nicht. Oder er wirklich betrogen. Also das blieb ja gerade in diesem Fall eigentlich sowieso immer offen, soweit mit der Geschichte in der Teil bekannt ist. Also das hat Probleme, klarerweise. Aber grundsätzlich muss natürlich eine, denn sonst können Sie ja alles als Wissenschaft ausgeben. Da ist ja das Internet natürlich ein gutes Beispiel, dort können Sie alles hineinstellen. Dort fehlt in der Regel also das Kriterium der Überprüfbarkeit. Das ist eine Sache, einen wissenschaftlichen Aufsatz in eine Zeitschrift zu schicken, wo es einen Herausgeber gibt und wo es einen Copy-Editor gibt, der die Sprache mit der Fremdsprache geschrieben ist und korrigiert und einen Gutachter gibt und so weiter. Und eine andere Sache, Sie stellen irgendwas ins Internet. Das können Sie ja machen. Das ist, solange Sie niemanden damit beleidigen, aber nicht einmal das wird so ernst genommen, so genau genommen, können Sie alles hineinstellen. Da fehlt natürlich das Kriterium der Überprüfbarkeit. Aber ansonsten lebt und fällt die Wissenschaft eigentlich mit der Überprüfbarkeit und kann beschrieben werden insgesamt als ein Prozess der ständigen Selbstkorrektur. Und dieser Prozess wird eben bewirkt dadurch, dass ständig einzelne Wissenschaftler das, was andere machen, kritisieren und eben nachzuvollziehen versuchen und dann ablehnen und durch bessere Theorien zu ersetzen versuchen und so weiter. So gesehen kann die gesamte Wissenschaftsgeschichte, nicht nur Biologie natürlich, sondern überhaupt die gesamte Geschichte der Wissenschaften als ein hochkomplexer, spiralförmiger Vorgang, jetzt bildhaft ausgedrückt, betrachtet werden, in dem permanent Irrtümer beseitigt werden, neue Irrtümer natürlich entstehen, in dem aber also ein permanenter Kontrollvorgang stattfindet, der keinen Anfang hat und auch kein Ende. Ich habe ja gesagt, auch im Falle der sehr vieler biologischer Probleme, unsere eigene Abstammungsgeschichte, kein Mensch zweifelt daran, dass wir von Affenartigen, ja, es gibt schon Zweifel, aber ernst genommen kann man nicht daran zweifeln, dass wir affenartige Vorfahren haben, aber die ganzen Mosaiksteine, nicht wahr, das sind noch nicht alle offenbar vorhanden und dann gibt es dann immer wieder einen Fund und plötzlich wird das Gesamtbild im Detail verändert, etc. Also ein ständiger Prozess der Korrektur, der kein Ende hat. Und das ist insoweit wichtig, nicht nur für die Biologie, auch für alle Wissenschaften, obwohl das dann im Weiteren nicht unser eigentliches Thema ist. Es gibt auch keine absoluten Wahrheiten. Was eine gefährliche Aussage ist, gewissermaßen. Denn dann können Sie sagen, ja, was rege mich da über das Internet oder irgendwas auf? Dann kann ja alles oder auch nichts wahr sein. Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann können wir über alles Mögliche behaupten. Da gibt es eben so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt oder wie es zumindest Wissenschaftler gibt. Na, so ist es wiederum nicht, weil wenn ich sage, und aus evolutionstheoretischer Sicht kann man das tatsächlich vertreten, wahr ist, was sich bewährt, dann ist das schon eine gewaltige Einschränkung. Dann kann schon einmal nicht alles wahr sein. Das heißt, was ich für wahr halte, wird ja permanent von der Realität geprüft bzw. in Frage gestellt. Ich kann nicht alle beliebigen Wahrheiten ernst nehmen und mich auch nach allen beliebigen Wahrheiten orientieren. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass der Sinn und Zweck einer wissenschaftlichen Erklärung ja nicht zuletzt darin besteht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass auch gewissermaßen pragmatische Handlungsanweisungen daraus abgeleitet werden können. Und dass das so ist, dass viele zumindest wissenschaftliche Erklärungen einen sehr hohen Verlässlichkeitsgrad haben, da sehen Sie genau in den angewandten Wissenschaften. In der Tatsache hätte das Flugzeug herumfliegen können. Das ist nichts anderes als die Anwendung der Erkenntnis verschiedenster physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Hin und wieder stürzt eines leider ab, wie vor kurzem in Russland. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Man kann es nicht regeln, zum Glück. Und das heißt, man kann sich auf gewisse wissenschaftliche Erklärungen, wenn sie wirklich stichhaltig sind, auch verlassen. Denken Sie an die Medizin. Und die Medizin ist ein sehr, sehr heikles Gebiet natürlich, weil sie mit wesentlich komplexeren Dingen zu tun hat, als mit Flugbewegungen und so weiter. Aber wenn nicht zumindest einige Ihrer Erkenntnisse einen gewissen Grad an Seriosität und Zuverlässigkeit hätten, dann könnte natürlich überhaupt keine Krankheit jetzt wirkungsvoll geheilt oder behandelt werden. Dann könnte man das Ganze überhaupt vergessen. Also das Kriterium der Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit können Sie hier noch gewissermaßen hinzufügen zu jeder wissenschaftlichen Erklärung. Und wie gesagt, was die Wahrheit betrifft, gibt es zwar keine absolute, aber das heißt nicht, dass alles Beliebige wahr sein kann. Denn wenn wahr das ist, was sich bewährt, dann bedeutet ja das schon, dass sich die Bewährung, also innerhalb bestimmter Realitäten, vollziehen muss, die dann sehr wohl einiges von dem, was wir für wahr halten, auch eliminieren. Wenn jemand glaubt, wenn er da vom obersten Stockwerk hinunterspringt, das ist dann der ultimative Kick, dann hat er zwar eine Wahrheit zunächst einmal, aber nicht lang. Spätestens nachdem er gesprungen ist, wird sich das also als eine Scheinwahrheit herausgestellt haben. Und es wird auch wenige Leute geben, die das nachzuahmen versuchen werden. Das heißt, die Wahrheit wird sehr wohl, das ist ein extremes Beispiel, das sich eine sehr andere ausdenkt, kontrolliert durch die Realität. Insoweit kann ich also nicht sagen, es ist alles wurscht, nicht, also wir können ja alles behaupten, alles glauben. Natürlich, ich gebe zu, also auch aufgrund Ihrer Bemerkung vorhin, dass eine absolute Kontrolle jetzt wissenschaftlicher Erkenntnisse weder durch die äußere Realität noch durch einzelne Fachkollegen in bestimmten Gebieten möglich ist, dass ein gewisser Unsicherheitsfaktor natürlich bleibt. Und dass wir immer wieder, und gerade in Bereichen wie Biologie und ihrer Anwendung, Medizin, immer wieder Einzelfänomene vor uns haben, die sich nirgendwo irgendwie wirklich einordnen lassen. Dass Patienten trotz also einer eindeutigen Prognose, die haben noch 7 Monate zu leben, dann noch 17 Jahre lang leben, hat es ja schon gegeben. Nicht, da fragt man sich ja, was ist da passiert? Gut, es muss kein Wunder sein, sondern der Organismus ist so komplex, dass es da noch Vorgänge geben mag, zufällige Konstellationen, die dann trotz aller medizinischen Prognose bei dem konkreten betroffenen Patienten dazu führen, dass er das Glück hat und eben dann doch nicht nur 7 Monate, sondern 17 Jahre lebt, was ja einen großen Unterschied macht. Das führt wiederum darauf zurück, dass wir das eben nur mit statistischen bzw. Wahrscheinlichkeitsaussagen zu tun haben. Es kann ein oder zwei Fälle geben, wo es ganz anders läuft. Naja, und das führt uns jetzt letztlich zum Problem des Subjekts als jetzt konkret bezogen auf die Biologie. Es haben ja auch Tiere ein Subjekt, nicht? Also zumal die uns näherstehenden wie Hunde, Katzen, Pferde und so weiter sind ja auch empfindende Subjekte und so weiter. Wie gut, die Grundfrage ist, insbesondere bezogen auf die Verhaltensforschung und ihre Teilgebiete, wie gut ist es möglich, das Verhalten eines Lebewesens zu erklären, nach den vorhin erwähnten vier Erklärungstypen, und auch zu verstehen. Wir müssen ja dem Erklären noch den Aspekt des Verstehens hinzufügen, der sonst eher nur in der sogenannten Geisteswissenschaft, sofern man überhaupt noch an die alte Trennung Natur- und Geisteswissenschaften glaubt, bedeutend ist, aber weniger in den Naturwissenschaften. Es gibt einen mehr oder weniger berühmt gewordenen Aufsatz des amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, der Aufsatz trägt den Titel in deutscher Übersetzung: Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Wie gut können wir Fledermäuse erklären, verstehen? Ja, von der Physiologie her recht gut. Wir wissen, dass also die Tiere sich also über Echoorientierung im Raum orientieren und verständigen. Das haben also viele Physiologen und so weiter untersucht. Man weiß, wie die fliegen. Eine für uns ziemlich absurde Angelegenheit. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ich halte einen Vortrag oder eine Vorlesung und zwar so, dass ich hochfrequenz schrille Töne ausstoße und das sieht dann aus dem Echo, das von den Wänden, von den Tönen kommt, entnehmen, was ich sagen wollte. Also auf diese Weise würde es keine Vorlesungen geben, da bin ich ziemlich sicher. Da wir gar nicht fähig sind, so hochfrequenz Laute auszustoßen, wie das Fledermäuse können. Und auf diese Weise kommunizieren Fledermäuse. Gut, das wissen wir. Dass sie, wenn sie sowohl objektive Erkenntnis im weitesten Sinne, aber die eben philosophisch interessante Frage, wie es nun eigentlich ist, eine Fledermaus zu sein, beantwortet auch der Philosoph Nation, er weiß es nicht. Man kann das Ganze weitertragen natürlich, man braucht nicht nur Fledermäuse, man kann ja sagen, ja, wie ist es eigentlich, eine Katze zu sein? Was kann ich machen? Ich habe die Möglichkeit, das natürlich von der Biologie her das Verhalten der Katze in Detail zu beobachten. Katzen sind ja gut beobachtete Tiere, aber grundsätzlich gilt in der Verhaltensforschung der methodische Grundsatz, wenn Sie das Verhalten irgendeines Tieres genau studieren wollen, dann müssen Sie ein sogenanntes Ethogramm anfertigen. Das heißt, Sie beobachten täglich zu bestimmten Zeiten, am besten ununterbrochen, alle Detailmerkmale des Verhaltens, das das betreffende Tier zeigt. Dann haben Sie in einer so und so langen Periode so ein Gesamtbild, was das Tier so alles macht, wie es in der Situation reagiert, wie es in einer anderen Situation reagiert, wann es hungrig ist, wie viel es frisst, was es frisst und so weiter und so weiter. Das heißt, am Ende können Sie auch sagen, ich kenne dieses Tier bis ins Detail. Ich weiß alles über diese Katze. Ich habe das Wochen, Monate, jahrelang schon beobachtet, ich kann also tausende Seiten füllen mit Tagebuch eintragen, was hat die Katze wann gemacht, wie und so weiter. Das heißt, hier kann ich also wiederum, wie gesagt, eine Art objektive Erkenntnis über die Katze gewinnen und dann auch verallgemeinern und sagen, gut, also nachdem alle Katzen ja der gleichen Art angehören, werden sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die anderen Millionen von Hauskatzen, die es gibt, auch ähnlich in vergleichbarer Situation verhalten. Dennoch weiß ich immer noch nicht, wie es ist, eine Katze zu sein. Ich kann noch weitergehen, ich weiß ja nicht einmal, wie es ist, sie oder sie zu sein. Das ist ja bei der Analogie. Ich kann natürlich aus Analogieschlüssen einiges ableiten. Wenn Sie mir sehen, ja, ich muss morgen zum Zahnarzt und fühle mich daher schon heute schlecht, kann ich nachvollziehen. Da war ich auch schon beim Zahnarzt und das hat mich nicht sehr, in der Regel nicht sehr erfreut. Oder wenn Sie mir sagen, ja, ich bin sehr verärgert heute, nicht? Zum dritten Mal schon wurde ein Prüfungstermin angesetzt und nicht abgehalten. Jetzt laufe ich da zum dritten Mal, bin einer Woche schon umsonst her. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist ärgerlich. Also, Sie können mir vieles erzählen und ich kann aus Analogieschlüssen dann das auch verstehen. Ich kann verstehen, ich würde auch in der Situation ähnlich reagieren. Ich meine, beim Zahnarzt oder bei permanent ausgefallenen Prüfungsterminen oder was es so alles an Ärgernissen in dieser Welt und im Alltag gibt. Das heißt, ich muss es auch nicht wissen, wie es ist, sie zu sein. Es genügt in der Regel zu verstehen, was sie mir sagen. Auch nonverbale Kommunikation natürlich ist da wichtig, mit Gesichtsausdruck und so weiter und so weiter. Aber diese Analogieschlüsse haben Grenzen. Bei uns Menschen ist es ja immerhin noch so, dass wir uns verständigen können, dass wir so Begriffe haben, abstrakte Begriffe, Sprache, sehr viele Möglichkeiten, sehr Nuancen, sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. Aber die Katze kann mir ja nicht sagen, wie sie sich fühlt. Ich kann nur über Analogieschlüsse versuchen, ihre Gefühlswelt, wenn Sie so wollen, zu ergründen. Ich sage ja, also nachdem sie immer, wenn sie Futter kriegt, leuchtet irgendwie ihre Augen. Ich leite daraus ab, die Katze freut sich. Und das kann ich auch analog zu anderen Tieren, auch mit Menschen. Sehr alle Menschen freuen sich, wenn sie hungrig sind, am Ende was zu essen kriegen. Das gilt für alle Tiere, also natürlich auch für die Katze. Aber das subjektive Element, also die Katze als Subjekt, bleibt letzten Endes unergründlich. Ich weiß einfach nicht, wie es ist, eine Katze zu sein, oder wie es ist, ein anderer Mensch zu sein, oder wie es ist, eine Fledermaus, oder eine Maus, oder eine Ratte, oder ein Hamster zu sein. Das sind also gewissermaßen Grenzen der biologischen Erkenntnis, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Die biologische Erkenntnis, hier konkret Verhaltensforschung, geht nur so weit, dass sie ein umfassendes Verhaltensinventar sozusagen errichten kann, dass man sagen kann, gut, die Tiere machen das und das und das. Und je mehr man beobachtet, je mehr Einzeldaten man akkumuliert, umso mehr wird man umso umfassender wird dann auch das Bild sein, das wir über das Verhalten der betreffenden Art entwickeln. Aber die Restfrage eben, wie es quasi im Inneren des Tieres ausschaut, die bleibt unbeantwortet. Jetzt können wir natürlich sagen, dass ein Regenwurm, nicht, also der ja über ein ganz anderes Nervensystem verfügt als Wirbeltiere, zumal Säugetiere, natürlich über bestimmte Empfindungen nicht verfügen wird. Die Behauptung ist sehr wohl legitim. Weil wir eines voraussetzen dürfen, dass subjektive Empfindungen natürlich, wir kommen dann später noch darauf, unter anderem Vorzeichen gewissermaßen zu sprechen, weil subjektive Empfindungen auch von bestimmten nervösen Stadien, von bestimmten nervösen, zentralen nervösen Mechanismen, Reaktionen und so weiter abhängen. Und wenn die betreffenden zentralen nervösen Mechanismen und überhaupt Strukturen nicht vorliegen, dann hat es auch keinen Sinn, das dem Tier irgendeine höhere Empfindungswelt beizumessen. Also Regenwürmer, ich weiß zwar auch nicht, wie es ist, ein Regenwurm zu sein, aber die Empfindung, die eine Katze zu entwickeln vermag oder ein Hund oder ein Pferd, keine Regenwürmer, natürlich nicht. In diesem Bereich natürlich gibt es immer wieder kritische Stimmen, vor allem von Philosophen. Ich weiß, die sagen, ja, also die Biologen sollten eigentlich leiser auftreten, nicht, weil das gibt ja viele Unsicherheiten. Und damit letztlich heute noch zu einem Problem, das für alles Folgende vorauszuschicken ist, wo wir, wie schon gesagt, uns mit der Möglichkeit der Beantwortung klassischer philosophischer Fragen aus biologischer Sicht beschäftigen wollen. Stichwort Biologismus. Der Biologismus-Vorwurf wird also immer wieder vor allem von philosophischen, auch von Seiten von Soziologen, Sozialwissenschaftlern, Biologen gegenüber erhoben, sofern sie sich mit den Menschen beschäftigen vor allem. Was ist ein Biologismus? Das ist allgemein die Übertragung einer biologischen Theorie oder eines biologischen Modells, vor allem auf die Erklärung menschlicher gesellschaftlicher Zustände oder Kulturen. Im extremen Fall wäre ein Biologismus folgendes, zu sagen, eine Kultur ist identisch mit einem Organismus. Eine Kultur oder eine Gesellschaft kann ich mit exakt den gleichen Methoden beschreiben und erklären wie ein Lebewesen. Das wäre also der Extremfall eines Biologismus. Ein Biologismus liegt auch vor, obwohl das in der Geschichte eher selten der Fall war, aber ein Beispiel ist mir zumindest bekannt, wo ein deutscher Astronom vor etwa 100 Jahren die Evolutionstheorie, die Selektionstheorie Darwins übertragen hat auf das Universum und in einem Buch geschrieben hat, der Kampf ums Dasein am Himmel. Also eine biologistische Erklärung nicht biologischer Phänomene. Das ist hier der Punkt. Ja, das ist also Phänomene, in dem Fall sogar das gesamte Universum, gleichsam mit einem Organismus gleichgesetzt werden. Und dass man eben dann biologische Theorien und dann Modelle zur Erklärung dieser Phänomene außerhalb der Biologie heranzieht und auf diese Weise sagt, ja, jetzt habe ich ja so. Das heißt, dann ist alles, ja, die gesamte Welt letztlich unter biologische Erklärungen zu verstehen. Da ist alles, was in dieser Welt passiert, ist letzten Endes eine Sache der Biologie. Also, dass das so nicht ist, brauche ich nicht weiter zu auszuführen. Und es hat ja auch jetzt in der neueren Geschichte der Biologie wohl wenige gegeben, die behauptet haben, dass sie alles aus der Biologie heraus erklären können, bis hin und bis zurück zum Urknall. Das wird eher selten, kommt eher selten vor. Was häufiger vorkam in der Geschichte, ist natürlich die direkte Übertragung bestimmter biologischer Theorien auf gesellschaftliche bzw. politische Entwicklungen. Und da Stichwort Drittes Reich, Nationalsozialismus, Sozialdarwinismus, eine Ideologie, der biologistische Erklärungsansätze vorausgingen. Wenn Sie an die Terminologie des Dritten Reiches denken, an Adolf Hitler, Fritz Vogel oder Stirb und ähnliche Dinge mehr, dann waren da direkte Übertragungen einer biologischen Terminologie auf politische Zustände. Und zwar nicht nur übertragen im Sinne einer bloßen Beschreibung, sondern auch, wie es ja wohin es geführt hat, im Sinne eines Postulates, nicht? Also, es gibt Werte und Unwerte, Völker, etc., etc. Das wissen Sie alles, braucht man hier nicht weiter zu diskutieren. Die Frage ist jetzt, wann wird eine biologische Erklärung, zumal wenn sie auf den Bereich des Menschen angewendet wird, ein bloßer Biologismus und wann ist sie legitim? Also nochmal, ein Biologismus wäre jetzt im Zusammenhang mit menschlichen Gesellschaften, lassen wir die Sterne und so weiter beiseite, ein strikter Biologismus wäre zu sagen, unsere Gesellschaft ist nichts weiter als ein Organismus und genau auf diese Art und Weise kann ich die Gesellschaft beschreiben und auch erklären. Noch einmal, es dürfte in neuerer Zeit jetzt kaum Biologen geben, die das so strikt jemals behauptet haben. Die Frage ist aber eine andere. Inwieweit gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten, Theorien, Regelmäßigkeiten und so weiter, die in der Biologie aus unterschiedlichen Studien gewonnen werden, eben auch für menschliche Gesellschaften? Oder muss man den Menschen überhaupt herausheben und sagen, so, die Biologie ist wunderbar, das reicht aber nur bis zum Schimpansen und da hört alles auf. Das wäre dann ein Antibiologismus, der wiederum auch nicht gerechtfertigt ist. Der wäre nur dann, der wäre nur von jemandem zu vertreten, der halt den Menschen nicht als Lebewesen betrachtet, sondern als, ich weiß nicht, von Gottes Gnaden erschaffenen Geist oder sonst irgendetwas. Nun wird niemand bestreiten können, dass wir Lebewesen sind und über anatomische, physiologische und so weiter Strukturen verfügen, die sogar sehr ähnlich sind zu denen anderer Lebewesen, zumal Säugetiere. Aber wie weit lassen sich jetzt biologische Erklärungen auf soziale und politische Phänomene anwenden? Da schließt sich der Kreis zu diesem Beispiel mit dem Autounfall. Wie weit kann ein Biologe einen Autounfall erklären? Ja, die Frage ist etwas komisch. Seit wann erklären Biologen Autounfälle nicht? Das ist ja, dazu ist die Polizei zuständig und Juristen und so weiter. Aber natürlich sind Autofahrer Lebewesen. Und ein Unfall passiert, dann können schon Biologen sehr wohl eine ganze Menge dazu zu sagen haben. Wie hat der Autofahrer reagiert? Warum hat er so reagiert? Die vier Erklärungen, kausal, nicht, funktional, phänologisch, historisch, könnte man da wieder einführen und könnte eine ganze Menge dazu beitragen, also eine biologische Erklärung eines bestimmten Autounfalls zu finden. Dann würde das natürlich nicht genügen, weil nun das Auto und überhaupt der gesamte Straßenverkehr und so weiter, wenn er auch von Lebewesen, von Menschen betrieben wird, darüber hinaus bestimmte Gesetzmäßigkeiten entwickeln, die in der Biologie nicht vorgesehen sind, wenn Sie so wollen. Das heißt, auch wenn ich jetzt die beiden Personen XY hier, bevor der Unfall passiert ist, biologisch sehr genau untersuche und genau weiß, also, wie viele Zellen die bestehen und alles Mögliche, was da ist, sofern das überhaupt jemand machen könnte oder würde, würde aus dieser Kenntnis nicht ableiten können, dass der eine den anderen überfahren wird. Ich kann also nicht aus der Kenntnis, so profund wie auch sind, aus der Kenntnis biologischer Tatsachen alle zu erwartenden, alle möglichen Phänomene erklären, die dann im gesellschaftlichen Bereich insgesamt passieren. Um es anders einfach auszudrücken, alles, was im gesellschaftlich-politischen Bereich passiert, ist auf Lebewesen zurückzuführen, auf uns Menschen, insoweit eine Sache der Biologie. Aber nichts, was im gesellschaftlichen Bereich passiert, ist nur eine Sache der biologischen Wissenschaft. Das ist ungefähr so, wie ich zu Beginn der Vorlesung vor Wochen zitiert habe, nicht, dass alles Lebensgeschehen ist molekular, aber kein Lebensgeschehen ist nur molekular. Und das gilt jetzt in anderer Hinsicht hier genauso. Alles gesellschaftliche Geschehen ist letzten Endes biologisch, weil von biologischen Organismen, von Menschen gemacht. Es sind immer Menschenakteure, die in gesellschaftlichen Strukturen irgendetwas tun, einen Krieg anzetteln oder sich auch friedlich benehmen und so weiter. Aber aus der Kenntnis der Biologie der Menschen können wir also nicht alle Vorkommnisse, alle Geschehnisse und so weiter im gesellschaftlichen bzw. politischen Bereich ableiten. Was eben wieder damit zusammenhängt oder darauf zurückzuführen ist, dass Menschen unberechenbar sind, so wie alle Lebewesen letzten Endes unberechenbar sind. Je komplexer ein Organismus, umso unberechenbarer ist er. Und was auch damit zusammenhängt, dass zu den individuellen biologischen Phänomenen in Gesellschaften noch so etwas dazukommt wie Massenphänomene, die vom Individuum her nicht determiniert sind. Diese Phänomene sind bekannt, haben wir in den Sozialwissenschaften immer wieder natürlich zu Erklärungen herausgefordert und es sind auch interessante Vorkommnisse, die man da so beobachten kann. Wie kommt es etwa, ich frage mich gelegentlich, wenn also ein Fußballspieler, also abgesehen von irgendwelchen Hooligans, die im Vorhinein Unruhe stiften wollen, dass da also mitunter auch distinguierte Herren zum Fußballplatz gehen und da sich sehr elegant da benehmen und nach so und so vielen Minuten beginnen sie zu grölen und geben einen den Eindruck von den Ursprüngen der Sprache. Was ist da passiert? Das ist dann nicht der Ansatz. Alle dann kollektiv da. Was passiert, wenn das ist hierzulande eher weniger zu erwarten, bei anderen, in manchen anderen Ländern, wenn ein Staatsoberhaupt oder religiöser Führer stirbt, dass da also ein kollektives Weinen veranstaltet wird? Was ist da passiert? Das muss ja auch irgendeine Ursache haben. Oder was passiert, wenn, wie gesagt, ansonsten durchaus friedliche Menschen in eine Massenschlägerei verwickelt werden? Das hat es alles schon gegeben. Oder was geschieht, wenn also ein Politiker oder ein kirchlicher Führer oder sonst irgendein Ideologe eine Rede hält und die Leute kollektiv zu zittern beginnen und kollektiv aufspringen, ohne dass der eine den anderen überhaupt darüber informiert, was er jetzt machen möchte. Das funktioniert also irgendwie gleichsam automatisch. Und das sind Phänomene, wie gesagt, wo es natürlich nicht genügt, jetzt die individuelle Biologie des Menschen zu kennen oder allgemein zu wissen, ja gut, Menschen sind biologisch so und so beschaffen. Denn da habe ich dann Randbedingungen, die nicht strikt biologischer Natur sind. Das sind Randbedingungen, die von Kulturen geschaffen werden, von Ideologien geschaffen werden, Randbedingungen religiöser Art und so weiter und so weiter. Es wäre sonst ja nicht, das Phänomen Hitler wäre ja sonst kaum erklärbar. Mosi, verfrage mich immer wieder, weil da vor kurzem erst wieder eine Dokumentation war auf Dreisat mit dem Zweiten Weltkrieg, wie es möglich war, dass ein relativ kleiner, also kein großer Blonder natürlich, relativ kleiner Schwarzer mit kleinen Bärten, nicht besonders intelligent, der nie in seinem Leben den Beruf ausgeübt hat, der überhaupt nichts zu Wege gebracht hat, ein verhinderter Maler, wie es möglich war, dass der die Ideologie des stolzen gemeinen Herrenmenschen nicht nur propagieren konnte, sondern damit Erfolg hatte bei Millionen von Menschen und damit Erfolg hatte ganz Europa und auch einige andere Erdteile, zumindest teilweise in den größten Krieg hineinzuziehen, der bisher in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat. Ja, das ist schon ein Phänomen, der mich persönlich immer wieder beschäftigt und gewissermaßen auch beunruhigt. Nicht? Das, wenn man sich Hitler vor allem anschaut, das ist ja unter anderen Umständen ein Volltrottel. Nicht mal ernst nehmen. Nur, da sind eben, das meinte ich ja vorhin, mit den Rahmenbedingungen, die man dann berücksichtigen muss und die dann schon zwar nicht jetzt hundertprozentig erklärbar, aber nachvollziehbar machen, was da geschehen sein kann. Was waren das für Rahmenumstände damals? Naja, allgemeines Unwohlsein der Bevölkerung, Wirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Schon einmal ein Faktor, ein guter Faktor für einen Demagogen. Das Zweite, Hitler war ein guter Redner, das muss man natürlich zugeben, unabhängig davon, was er inhaltlich gesagt hat. Hätte auch, so wie in der Parodie von Charlie Chaplin, Sauerkraut rufen können und hätte Beifall bekommen. Oder Wiener Schnitzel. Das Zweite natürlich, wie gesagt, er konnte die Leute überzeugen und vor allem Folgendes klar machen. Ja, der Mensch ist ja bis zu einem gewissen Grad sehr verführbar. Er verspricht, dass es besser wird, wenn man ihm folgt. Das Dritte, es gibt Schuldige an dieser ganzen Misere. Das waren damals bekanntlich die Juden. Und das Vierte, wenn man so aus der Zeit nicht nur allgemeine historische Bücher liest, vor allem persönliche Biografien und Autobiografien, erkennt man tatsächlich, ging es vorübergehend den Leuten besser. Nach 1933 in Deutschland und in Österreich. So, wenn man diese vier, Sie können über weitere nachdenken, Randbedingungen zusammennimmt, eben auch projiziert auf die 1930er Jahre und die Vorgeschichte noch dazu, dann ist das Phänomen Hitler nachvollziehbar. Natürlich durch nichts zu entschuldigen, also ich glaube nicht, dass Sie meinen, ich wollte Hitler damit etwa rechtfertigen. Es ist nachvollziehbar und das ist insoweit natürlich dann beunruhigend, weil wir uns fragen müssen, könnte nicht unter ähnlichen Randbedingungen alle vier wieder einmal zusammentreffen, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die Schuldigen müssen ja nicht die Juden sein, die Schuldigen sind immer austauschbar, das können auch Völker anderer, also Angehörige anderer Völker sein oder vielleicht Homosexuelle oder Raucher oder Dicke oder irgendetwas. Die Schuldigen kann man immer konstruieren. Ob nicht eben unter bestimmten Voraussetzungen so ein Phänomen wieder in ähnlicher Form möglich wäre. Ich erwähne jetzt Hitler nicht, weil ich da mich besonders geschichtskundig präsentieren möchte, sondern weil wir hier genau das von uns haben, was ich vorhin sagte. Also eine biologistische Erklärung des ganzen Phänomens ist hier natürlich völlig unzureichend und ich glaube nicht, dass ein ernstzunehmender Verhaltensforscher, Biologe, ja, also er hat das eine biologische Erklärung für das Dritte Reich parat. Nein, sondern aus den Gesetzmäßigkeiten, und das sind Gesetzmäßigkeiten letzten Endes, wenn auch nicht so deterministische, der Massenpsychologie in dem Fall, sind dann viele ja sogar die schrecklichsten Phänomene, die passiert sind in der Geschichte. Wenn schon nicht wirklich verstehbar oder erklärbar, dann zumindest nachvollziehbar. Also es ist fast nichts unmöglich. Nochmal zurück. Biologismus, wie gesagt, wäre eben der Versuch, alle im strikt nicht biologischen Bereich angesiedelten Phänomene mit strikt biologischen Theorien, Modellen und so weiter zu erklären. Und das ist natürlich nicht legitim, weil wir zumal eben im sozialen, im gesellschaftlichen, politischen Bereich es mit Rahmenbedingungen zu tun haben, die religiös, ideologisch und sonst wie motiviert sind und wofür also die Kenntnis der Biologie des Menschen allein nicht genügt. Aber bei allem, was im Bereich menschlicher Sozietäten passiert, bei allem, was in der Geschichte der Menschheit passiert ist und auch heutzutage passiert, können wir biologische Gesetzmäßigkeiten oder Theorien, Modelle, sehr, sehr vage gesagt, auch nicht völlig ausblenden. Denn es sind immer, wie gesagt, die Akteure sind immer Menschen, also Lebewesen. Sehr komplexe Lebewesen. Probiert natürlich auch die psychologischen Aspekte immer berücksichtigen müssen. Menschen sind bis zu einem gewissen Grade, wie gesagt, verführbar, indoktrinierbar, das muss ich nicht beweisen, das ist schon vor Jahrzehnten bewiesen worden, in unterschiedlichen Experimenten. Menschen haben zweierlei Neigungen, allgemein gesagt, die eine Neigung ist die zur Dominanz, zur Beherrschung anderer, die zweite ist die zur Unterwürfigkeit. Und je nach Situation kann sich die eine oder die andere Strategie für den Einzelnen als positiv erweisen. Es ist nicht immer günstig, die Führungsposition zu übernehmen. Das kann belastend sein. Es ist oft günstiger, sich zu unterwerfen. Das entlastet gewissermaßen. Da habe ich keine Verantwortung. Ich folge einfach und ich lasse den Dominanten. Ja, das sollten wir schon machen. Also beides ist sehr gefährlich. Und da müssen wir dann wiederum davon ausgehen, dass diese beiden Neigungen ja historisch, ich meine jetzt stammesgeschichtlich, evolutionsgeschichtlich, ihren Zweck hatten in der Sozialgeschichte der Menschheit, die allerdings die längste Zeit in kleinen Gruppen gelebt hat, wie man heute mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, in Gruppen von 20, 30, 40 Individuen, wo also auf der einen Seite noch einmal ein dominantes, also herrschendes Verhalten, auf der anderen Seite unterwürfiges, unterwerfendes Verhalten gefragt war. Wann, unter welchen Umständen, wer sich eher unterwirft oder dominiert, das ist allerdings wiederum nie im Vorhinein festgelegt. So, das heißt jetzt, wir werden in der Folge einige Fragestellungen diskutieren, die in der Philosophie, aber auch in anderen Wissenschaften, insbesondere Human- oder Sozialwissenschaften, über mögliche Abgrenzungen dieser Disziplinen können wir noch zum nächsten Mal reden. In der Folge also Probleme, Fragen diskutieren, die in verschiedenen Wissenschaften von Menschen, einschließlich in der Philosophie, eine wichtige Rolle haben und fragen, wie weit die Biologie zur Lösung dieser Probleme beitragen kann. Dass ich jetzt die Biologismusproblematik hier vorangestellt habe, da werden Sie einsehen, warum. Weil ich im Vorhinein klar machen wollte, dass es nicht darum geht, zu sagen, alle Probleme sind jetzt mit der Biologie lösbar. Dass es aber darum geht, dass zumindest bestimmte Probleme, die unmittelbar den Menschen betreffen, den menschlichen Geist, nicht mit Anführungszeichen und so weiter, dass zur Lösung dieser Probleme die Biologie ein Quantum beizutragen hat, mit Erkenntnissen aus der Gehirnforschung, aus der Verhaltensforschung, aus der Evolutionsforschung und so weiter und so weiter. Und das werden in der Folge, wie auch angekündigt wurde, zunächst mal die Probleme sein Gehirn und Geist. Eines der altehrwürdigen philosophischen Probleme oder auch bekannt als Leib-Seele-Problem. Ob es Unterschiede gibt zwischen Gehirn und Geist, Leib- und Seele-Problem, werden wir uns auch noch überlegen. Im Zusammenhang mit dieser Frage steht dann eng verbunden die Frage nach der Willensfreiheit. Hat der Mensch einen freien Willen? oder eben nicht. Wenn nicht, was hat das für Konsequenzen? Ich habe das bei einer anderen Vorlesung zumindest gestreift. Hier werden wir uns ausführlich damit beschäftigen. Und was kann die Biologie letzten Endes also zu einem umfassenden Menschenbild beitragen? Verstehen wir Menschen uns besser aufgrund verschiedener biologischer Ansichten? Wenn ja, was können wir daraus gewinnen? Es wurde im letzten Jahrhundert von keinem Geringeren als Karl Friedrich von Weizsäcker gesagt, dass das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Physik war und das 21. das Jahrhundert der Biologie sein wird. Gut, so streng kann man das natürlich nicht auseinanderklamüsern, aber zweifelsohne, wir sind ja davon gleich zu Beginn der Vorlesung ausgegangen, ist ja die Biologie in aller Munde, verschiedenste Probleme, die heute auf politischer Ebene diskutiert werden, berühren irgendwie biologische Fragen, nicht zuletzt natürlich die ökologische Fragen, Artenschutz etc. etc., aber eben dann Fragen, die in den medizinischen Bereich hineingehen. Und letzten Endes eben die Frage, inwieweit trägt die Biologie nun, wie gesagt, ohne Biologismus zum Verständnis des Menschen bei und was können wir daraus eventuell für die Gestaltung unserer Zukunft ableiten. Also, abschließend, ich bin vorsichtig und habe deswegen ja auch hier ausdrücklich mich gegen den Biologismus ausgesprochen, vorsichtig also bei Erklärungen von Phänomenen von einer Wissenschaft ausgehen. Gleichzeitig aber ist es nicht möglich, jetzt menschliches Verhalten, sei es auch Massenverhalten und so weiter, völlig ohne Berücksichtigung der biologischen Neigungen des Menschen zu beschreiben und zu erklären und daraus dann vielleicht auch noch Schlüsse zu ziehen. Ich weiß, ob ich darauf schon hingewiesen habe, wenn ja, dann schade es nicht, das nochmals zu wiederholen. Wenn nicht, ist es höchste Zeit, dass wir hier vielleicht noch unterscheiden sollten zwischen proximaten und ultimaten Ursachen bzw. Erklärungen. Ja, nachdem Sie alle eifrig mitschreiben, habe ich das wohl doch noch nicht erwähnt. Proximate und ultimate Ursachen bzw. Erklärungen. Und was heißt das? Bleiben wir bei XY. XY überfahren. Die proximate, also die nächstliegende, die unmittelbare Erklärung dafür ist von der Polizei relativ leicht zu rekonstruieren. Der hat die Straße bei Rot überquert, der konnte nicht bremsen. Das erklärt diesen tödlichen Verkehrsunfall. Was wäre dann die ultimate Ursache dafür oder die ultimate Erklärung? Das wäre eine Antwort auf die Frage, wieso fahren Menschen überhaupt mit Autos rum und überfahren einander gelegentlich? Das liegt dann weiter in der Geschichte zurück. Also ich kann andere Beispiele nehmen. In einem Gasthaus kommt es zu einer Schlägerei, das ja gelegentlich tatsächlich vorkommt. Dann dann zwei Männer geraten in Streit wegen einer Frau und dann haben andere Partei ergriffen und schließlich waren dann 7 Leute verwickelt und es gab 3 Verletzte. Die proximate, unmittelbare Erklärung ist klar, nicht die Polizei, was ist da passiert, wie hat das begonnen, ja, die haben zu streiten begonnen, warum, wegen der Frau, gut. Ja, das Protokoll, die Ursachen sind da eindeutig auch juristisch. Nur die ultimate Ursache, die ultimate Erklärung ist eine Antwort auf die Frage, ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass, wenn auch nicht immer, aber gelegentlich in einem Gasthaus, 2 Leute bei einer Frau in Streit geraten und eine Massenschlägerei verursachen. Das sind dann wiederum die tiefer liegenden Ursachen. Also proximat, nächstliegend, ultimat, die weiter zurückliegenden, tiefer liegenden Ursachen. Und das zu betonen ist nicht unwichtig, weil wir das in der Folge immer wieder haben werden. Ich untersuche ein bestimmtes Phänomen. Ja, unmittelbar ist das jetzt für Sozialwissenschaftler oder was weiß ich, erklärbar. Aber es gibt dann noch dahinter die Frage, ja, woher kommt das überhaupt? Direkt ist jetzt zu sagen, schön, also wir haben jetzt eine Umfrage gemacht, nicht so und so viele Menschen denken so und so über das und jenes Phänomen. Das sollte man aber auch fragen, warum denken die Menschen so? Da rekurriert, muss man dann wieder auf die Biologie rekurrieren und auf die der Menschen gewissermaßen, anthropomorph gesagt, mitgegebenen Neigungen. Das ungefähr war es also, was ich heute sagen wollte. Haben Sie noch Fragen oder Bemerkungen? Bitte.
Wie weit, was sagt die Biologie zur sexuellen Determination?
Zur sexuellen? Ja, das ist eines unserer Grundmerkmale, nicht? Also, das möchte jetzt nicht auf die Kirche da eingehen, das ist immer so abgedroschen fast.
Die Philosophie fällt das meistens eher aus.
Ne? Ja, also ich meine, lassen Sie es mich, nachdem die Zeit fortgeschritten ist, ganz krass ausdrücken. Der Mensch ist neben dem Bonobo oder Zwergschimpansen das sexuellste aller Lebewesen. Nicht? Und wird, wie Thomas Bernhard sagt, das alles ist ja irgendwie Sexualität, und so weiter wollte ich jetzt wiederum nicht gehen. Aber das ist auf jeden Fall eine Komponente, die das Verhalten des Menschen oft auch indirekt über Umwege sehr, sehr stark bestimmt, wie die Werbung auch zeigt und so weiter. Also dem Menschen Enthaltsamkeit zu predigen, ist ja schon einigermaßen ignorant, völlig ignorant in Bezug auf seine biologischen Neigungen. Also das in aller Kürze pointiert zu Ihrer Frage. Und dass die Frage oft so in der Philosophie oder in anderen Gebieten ausgeklammert wird, hat wahrscheinlich auch mit Tabuisierungen zu tun, wenn Sie denken, dann Homosexualität und so weiter, worüber man ja bis vor kurzem auch reden durfte, öffentlich gewissermaßen. Aber das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor des menschlichen Daseins. Ja, dann danke für Ihr Interesse und ich sehe Sie dann nächste Woche.